Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV eine neue Ausgabe von 7+3, diesmal mit weiblicher Begleitung und dazu damit herzlich willkommen, Dani Partum. Schön, dass du in Berlin bist.
Dankeschön für die Einladung.
Dani hat gerade ein spannendes Buch geschrieben. Titel ist Frauen können Finanzen. Man ist als Mann versucht zu sagen, Männer auch, aber Frauen tut es vielleicht da ganz gut, auch nochmal selbstbewusster da begleitet zu werden. Weil wir werden nachher ein paar Standarddinge, die dabei immer wieder zur Sprache kommen, wie das Risiko beispielsweise Altersarmut so aussieht, ist und weswegen es insbesondere notwendig ist, dass Bücher wie das von dir gelesen werden, dass Initiativen, wie du sie mit unterstützt, dann eben auch begleitet werden. Und darüber wollen wir heute sprechen. Aber wir wollen natürlich auch darüber sprechen, wer du bist. Auf deiner Website ist zu sehen, Diplomökonomin, geprüfte Finanzanlagen, Fachfrau IHK, eine Hörfunkredakteurin, Textilfachbearbeiterin. Da ist eine große Bandbreite mit dabei. Von daher würde ich sagen, wir starten einfach mal mit 7+3. Da handeln wir ohnehin ein paar Themen ab. Und abhandeln heißt dabei, wer bist du, was machst du und warum macht dir das, was du tust, so viel Spaß? Was ist das Tolle daran?
Also wer bin ich? Hast du ja schon ganz viel gesagt. Ich bin Dani Partum und das sind so alles einige meiner Qualifikationen. Ich arbeite als Finanzcoach für Frauen. Männer kommen auch zu mir, aber hauptsächlich arbeite ich für Frauen. Und das Tolle an meinem Job ist oder an der Berufung, die ich gerade mache, dass immer, wenn die Frauen in mein Leben kommen und ich mein Wissen an sie transferiere, wenn ich ihnen zuhöre, wenn wir zusammen arbeiten, dass sich immer etwas Positives in ihrem Leben verändert. Das Leben verändert sich immer und es ist immer positiv. Und das ist so, so schön. Das ist ein ganz anderes Gefühl, ganz anderer Impact gegenüber meiner journalistischen Arbeit. Ich habe ja lange für den öffentlich-rechtlichen Hörfunk gearbeitet und da war sehr viel Negativität in der Berichterstattung. Und jetzt ist mein beruflicher Alltag immer positiv geprägt. Und das ist super.
Wie kam Börse in dein Leben? Wie kam das dazu, dass du dich angefangen hast, damit zu beschäftigen?
Na, im Studium. Ich habe ja Ökonomie studiert und natürlich Volkswirtschaft, Börse als Handelsplatz hatte da natürlich immer so einen kleinen Impact mit drin. Dann natürlich als Wirtschaftsjournalistin. Ich habe ganz viel in der Finanzkrise über die Ursachen von Finanzkrisen publiziert. Welche Banken pleite gegangen sind, warum sie, welche Konsequenzen das hatte regulatorischer Hinsicht. Das spielte in Börse natürlich immer eine Rolle. Und dann natürlich, als ich anfing mit 45, mein ganzes Leben neu zu sortieren, weil ich eben meinen Beruf gewechselt habe, von der Journalistin zum Finanzcoach, dann habe ich mir die Börse für meine privaten Finanzen angesehen.
Nun ist es ja so, du hast gerade von der Finanzkrise gesprochen, das ist ja ganz spannend, weil bei vielen Männern, Frauen, hat ja gerade auch eine Finanzkrise dazu geführt, dass sie wieder gesagt haben, ja, Börse, ja, alles Blödsinn, da verliert man nur sein Geld bei Casino und so weiter. Ja. Du hast einen anderen Schritt gemacht. Warum? Was glaubst du, unterscheidet dich da oder was beobachtest du bei Leuten, die in 2008, 2009 eben nicht sich zur Börse, zum Kapitalmarkt hin, sondern noch stärker von ihm abgewandt haben?
Weggewandt. Wissen. Das ist für mich der Schlüssel. Wissen. Wenn du weißt, wie die Finanzmärkte funktionieren, welche Einflüsse, welche kurzzeitigen, langfristigen Einflüsse auf die Aktienkurse, auf die Teilnehmenden an den Aktienmärkten wirken, dann investierst du natürlich als Privatanlegerin im Crash, weil du weißt, dass die großen Kapitalsammelstellen, die ganzen Vermögensverwalter, Banken, die müssen ja bis zu einem gewissen Grad auch verkaufen, weil sie Vorschriften haben, interne Vorschriften. Das heißt, es gibt ja immer weiter Druck dann auf die Aktienkurse und das können wir für uns nutzen. Wissen ist der Schlüssel für mich und persönlich war es natürlich, weil ich meine Altersvorsorge lange Zeit vernachlässigt hatte als Journalistin, war ich über die KSK gesetzlich versichert, mehr aber eben auch nicht. Und deswegen dachte ich,
muss jetzt was machen. Weil die KSK ja schon ganz gut ist, ne?
Ja, die KSK ist, die sammelt das Geld.
Also KSK, ja, kleiner Einschub, Künstlersozialkasse.
Genau. Künstlersozialkasse. Die sammelt ja das Geld auch von den Medienbetreibenden ein und wir haben dann über die KSK eine gesetzliche Rentenversicherung. Aber das reicht natürlich überhaupt nicht. Und deswegen dachte ich mir, ich brauche mehr Vermögen in meinem Leben.
Wann hast du angefangen, dich mit
privater Altersvorsorge zu beschäftigen?
Spät, mit 45 erst. Ich bin jetzt 55, also vor 10 Jahren tatsächlich, als ich meinen Jobwechsel gemacht habe. Als ich gemerkt habe, ich habe wirklich alles auf den Prüfstand gestellt. Meine ganzen, was will ich in meinem Leben noch machen? Will ich noch Journalistin sein? Und natürlich auch meine privaten Finanzen. Mhm. Und da habe ich gesehen, holla die Waldfee, du bist Ökonomin, du bist ja Wirtschaftsjournalistin, du kannst genau erzählen, was regulatorisch in der Bankbilanz los ist. Aber persönliches Vermögen habe ich kaum. Und dann habe ich wirklich angefangen, ganz strategisch zu investieren. Im Zuge dieser Fortbildung auch zur Finanzanlagen-Honorarberaterin habe ich mich einfach mit persönlichen Finanzen ganz intensiv beschäftigt und dann eben wirklich umgekrempelt mein finanzielles Leben.
Wenn du jetzt deine Einkünfte betrachtest, wie viel Prozent, also jetzt gehe ich schon mal ein bisschen von 7+3 weg, aber schon mal ein bisschen in das Thema rein, weil es da ja schon spannend ist, weil ich glaube, ganz viele haben dann genau auch diese Hemmschwelle, wenn sie dann jahrelang eben nichts gemacht haben, dann irgendwann damit anzufangen. Und die hast du ja überwunden. Und das ist ja im Grunde genommen eine sensationelle Leistung, wenn man dann mit Mitte 40, also erst immer diesen beruflichen Wandel dann so hinbringt, aber vor allem dann auch diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich weiß, dass es zu wenig ist.
Ja.
Und es gibt die Kopf-in-den-Sand-Taktik. Und du hast eben. Das ist für viele ist es. Das ist für die Strategie der Mehrheit aus meiner Sicht und aus meiner Beobachtung. Und du hast eben gesagt, Kopf nach oben, gucken, wo es hingeht. Wie viel Prozent deines damaligen Gehalts und deines aktuellen Gehalts legst du für Altersvorsorge zur Seite?
Also, ich bin der sehr komfortablen Lage, ein sehr gutes Einkommen jetzt zu haben und mit meinem Mann zusammen, ich bin verheiratet, wir machen Altersvorsorge zusammen und tatsächlich, wir haben teilweise Sparquoten, die nicht repräsentativ sind, zwischen 20% und 30% pro Monat. Und das ist schon relativ hoch, das schaffen nicht viele. Wir haben auch manchmal Sparquoten von 40%, das kommt auf die Monate drauf an. Aber
bei den guten Monaten dann einfach noch mehr
Umsatz. Weil ich einfach mehr Umsatz habe, damit mehr Gewinn. Bei meinem Mann ist es relativ gleichförmig, der Einkommensstrom. Aber bei mir ist es dann eben mal mehr, mal weniger. Ich bin ja freiberuflich tätig als Finanzcoach. Und deswegen, wir haben eine relativ hohe Sparquote zusammen, eine Investitionsquote. Aber auch, und das muss man natürlich dazu sagen, weil unsere Einkommen auch hoch sind. Wenn die Einkommen nicht so hoch sind, dann kann man, denke ich, solche hohen Investitionsquoten nicht fahren. Das gehört leider zur Wahrheit auch dazu.
Ja.
Aber ich möchte dazu noch sagen, weil du gesagt hast, Mut. Ich habe tatsächlich auch ich hatte eine Lebensversicherung am Start. Ich hatte übers Presseversorgungswerk tatsächlich auch noch eine Lebensversicherung laufen. Mhm. Die habe ich alle, nachdem ich sie durchgerechnet habe, aufgelöst und habe das alles am Aktienmarkt investiert.
Also auch nicht den Klassiker gemacht, beitragsfrei gestellt, sondern wirklich gekündigt, Kohle abgezogen. Ja. Die Verluste, die man damit in der Regel realisieren muss, genau.
Ja,
habe ich dann auch zur Kenntnis genommen, abgehakt und gesagt, okay, Kopf nach oben, Blick nach vorne.
Ja, und weißt du warum? Es war vielleicht aus ökonomischer Sicht durchgerechnet, komplett bis zum Ende, vielleicht nicht das Klügste. Aber für mich war es emotional auch wichtig. Und bei der Geldanlage spielen für mich die Emotionen schon eine Rolle. Auch wenn wir natürlich immer sagen, investiere rational, aber die Emotionen spielen eine Rolle. Und ich wollte mich abkoppeln. Ich wollte mich persönlich abkoppeln. Das ist kein Rat an euch anderen. Aber ich persönlich wollte mich abkoppeln von diesen Versicherungen, dass mir jemand was zuteilt, sondern ich wollte es selbst kontrollieren. In dem Sinn, wie man es kontrollieren kann. Ne?
Ja. Aber im Grunde genommen ist es ein Rat. Im Grunde genommen ist es ein Rat an die anderen, also auch an euch. Denn es ist ja im Grunde genommen die Fürrede für das, was wir bei Echtgeld TV seit Jahren predigen. Nämlich das Wohlfühlgefühl. Wenn ihr euch mit etwas wohlfühlt, dann geht es euch besser. Und wenn ihr bei einer 100%igen Aktienquote auf einmal auch merkt, dass ein 30%iger Kursrückgang an den Börsen voll auf euch durchschlägt und ihr damit unruhig werdet, dann ist das eben ein Signal dafür, dass eure Aktienquote dann vielleicht doch zu hoch ist. Von daher in der Tat prüfen, Strategie festlegen und dann eben gucken, immer wieder gucken, wie man sich auch mit wachsendem Vermögen da wohlfühlt. So, du hast die Finanzkrise dazu genutzt, dich weiterzubilden, dich abzuteachen und irgendwann auch zu sagen, ich wechsle jetzt meinen Beruf, ich muss meine Finanzen anders aufstellen. Was war die erste Aktie oder der erste ETF, den du gekauft hast, nachdem du diese Entscheidung getroffen hast?
Also die erste Aktie, wo ich das so machen?
Ja, es ist ja bei fast jedem so. Also das ist bei Warren Buffett auch so im
Übrigen. Ja, und ich meine, die erste Aktie, sorry, aber es ist, ich glaube, wie bei fast allen. Na, rat mal.
jetzt sage ich immer mal Wirecard.
Telekom. Nee, Wirecard nicht. Als Journalistin würde ich nie Wirecard, hätte ich nie.
Aber
Wirecard
Telekom gekauft. Vor 10 Jahren, Entschuldigung, Telekom. Das war doch gar nicht so schlecht.
10 Jahre, 95 sind die, 94, 95, ne, sind die doch an 95, die Börse gegangen.
Ich sag dir ungern, 95 ist nicht 10 Jahre her.
Genau, 10 Jahre, es ist nämlich schon länger her. Und ich habe die, ich weiß nicht mehr, wann ich sie gekauft habe, ich glaube Anfang der 2000er Jahre.
Ach so, okay. Ja, das war nicht so gut.
Nee, das war nicht so gut. Ich glaube, da standen sie bei 80
D-Mark. Das müsste, also Anfang der 2000er war, glaube ich, die, irgendwie die Zeit der dritten Tranche oder sowas.
Ja, ja, genau. Also ich war ein bisschen später am Start und dann habe ich sie gekauft und ich fand das ganz spannend. Ich habe das beobachtet. Dann fielen die Kurse, ne, dann fiel der Kurs und habe ich nochmal nachgekauft, aber dann fiel es leider immer weiter. Und ich habe sie dann liegen lassen. Genau, ich habe dann gar nicht mehr hingeguckt. Ich dachte mir, okay, dein Lehrgeld. Ich habe immer schön Dividende bekommen und ich habe sie dann irgendwann wieder verkauft, weil wir damit, glaube ich, eine Sondertilgung gemacht haben, mein Mann und ich, von unserer Immobilie. Also es ist gut investiertes Geld dann. Aber natürlich habe ich Verluste gemacht, zumindest im Kurs. Wir haben nie ausgerechnet, inwiefern die Dividenden den Kursverlust ausgeglichen haben. Das war meine erste Aktie. Und ansonsten der erste Aktien-ETF waren tatsächlich der FTSE im All World. Mhm.
Und den
habe ich noch heute.
Hast du ja weiterhin.
Und das ist mein Hauptinvestment auch, der FTSE All World.
Was war die letzte Aktie, die du gekauft oder verkauft hast und warum?
Also ich investiere ja mein Hauptinvestment in ETFs, in Aktien-ETFs und habe nur ein paar einzelne Aktien. Und ich habe zum Beispiel 3M im Depot gehabt und da wurde Anfang 2024 Solventum abgespalten. Solventum habe ich verkauft, weil ich kenne dieses Unternehmen nicht. Ich wollte mich damit nicht beschäftigen, ist irgendwie ein Medizintechnikhersteller und so ein Spin-off. Ich dachte mir, was will ich damit? Und es war auch ein ganz schöner Angang, weil die Aktie wurde irgendwann gut geschrieben. Ich habe bei der ING mein Depot, die wurde dann irgendwann gut geschrieben. Dann stand aber gar kein Kurs dabei. Also es hat Wochen gedauert, bis dann endlich mein Kurs dann dabei stand. Die wollte ich gern verkaufen, konnte ich bei der ING gar nicht. Damals zumindest nicht, weiß nicht, wie es heute ist. Dann habe ich die erst zu einem anderen Broker.
Ach so.
Transferiert zu einem US-basierten Broker und dann habe ich sie Anfang 2025 verkauft.
Okay, ja, das ist
ein. Das war ein ganz schöner
Umweg.
Und ich habe 3M auch aus dem Depot raussortiert, die habe ich früher verkauft und eben die letzte war also Eventum.
Einfach weil es länger gedauert hat.
Weil es einfach länger gedauert hat und ich aber auch darauf gewartet habe, dass der Kurs, sagen wir, ein guter Kurs ist und nicht so Unterwasserkurs. Mhm. Und ich musste sie ja nicht verkaufen, deshalb habe ich sie einfach stehen lassen und ich habe sie zu einem guten Kurs verkauft.
Letzte Frage bei 7+3 ist immer so die Frage nach der Lieblingsinvestment-Weisheit. Gibt es da eine? Hast du eine?
Ja, auf jeden Fall gibt es eine. Und zwar meine Lieblingsinvestment-Weisheit ist, 2 mal 2 ist an der Börse nicht 4, sondern 5 minus 1 und muss die minus 1 aushalten. Weil ich finde, das trifft es so genau. Dieses Mathematische und dann hast du, nee, es ist 5 und dieses minus 1. Wir alle wissen ja, die wir investiert sind, es geht manchmal so gnadenlos runter und dann denken wir, um Gottes Willen, was haben wir gemacht? Dann geht es Sausewitz nach oben, dann denken wir, yeah, alles super. Und genau diese emotionalen Schwankungen, finde ich, sind in diesem minus 1, stecken diese wunderbar drin.
Alter Costolani-Leitsatz.
Ja, den mag ich am allerliebsten.
Hatte auch was mit Kapital zu tun möglicherweise. Da hattest du eine Kolumne, er hatte eine Kolumne da.
Ach so, ja gut.
Und bevor wir jetzt mit den 3 Top-Positionen in Dannys Depot weitermachen, kurz das Wort an den Chief Economist von Scalable Capital, Christian Wieröhl, mit natürlich dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt es diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Disclaimer haben wir. Jetzt gehen wir richtig rein. Solventum ist ohnehin abgehakt, aber jetzt geht es darum, dass wir uns mit den 3 Top-Positionen von dir, deiner Altersvorsorge, die ist dann ja im Wesentlichen beschäftigen.
Ja.
3 ETFs hattest du schon angedeutet.
Genau.
Welche sind's?
Das ist immer noch der FTSE All World. Da liegt das meiste meines Vermögens drin. Dann habe ich noch ein Emerging Markets, auch von FTSE. Emerging Market. Und dann habe ich noch einen X-Tracker von auf Europe Small Cap.
Ja, das mag ich ja sehr.
Ja, ich find die auch spannend. Ich bin nicht so ein Fan, ehrlich gesagt, von diesen Faktor-Investments. Ich habe mir das angeguckt in den Entwicklungen und es bringt mir tatsächlich nichts fürs Depot, habe ich mich entschieden. Aber diese Europe Small Caps, die finde ich interessant. Deswegen habe ich die reingenommen.
Wie gewichtest du da? Also wie sieht das von der Verteilung im Moment aus? Klingt so ein bisschen so 70-20-10, würde ich jetzt schätzen.
Ja, genau. Genau, ganz klassisch. Genau. Ich habe 80% bin ich riskant investiert, also in Aktien-ETFs. 20% bin ich risikoarm. Das ist für mein Alter, sagt man, eigentlich schon fast zu hoch investiert, aber...
Kommt drauf an, wer es sagt.
Ja, es stimmt, kommt drauf an, wer es sagt. Und für mich habe entschieden, ich bin lieber höher, also riskanter investiert, als zu wenig, einfach auch um ein bisschen Push aufs Depot zu geben. Und ich habe noch 10 Jahre vor mir, also ich sehe das relativ entspannt, aber ich weiß, dass ich vielleicht zu 60 gegen 65 runterfahre, die Quote auf 30 risikoarm, 70 risikoreich. Ich werde nicht den Weg gehen 50-50, der ja auch häufig empfohlen wird oder wo man sagt, ja, das wäre so eine Relation, wenn man dann in die Rente geht. Das werde ich nicht machen. Und ansonsten ist es genauso. Hauptinvestment mindestens 70%, 60-70% und den Rest dann darunter, Emerging Market 20. Und den Small Cap habe ich aber höchstens zu 5% drin. Aber ich habe noch ein paar andere Dinge im Depot.
Was mir so aufgefallen ist bei den Positionen, ist, dass die mit 0,22%, mit 0,3% jetzt so auf dem ETF-Bereich nicht die preiswertesten sind. Also dass du die durchschnittliche Kostenquote, die du nach dem ungefähr hast, so bei, ja, nehmen wir mal den X-Trackers MSCI Europe Small Cap raus, der hat 0,3, die anderen haben 0,22, also in dem Bereich 0,22, 0,23 liegt deine ETF-Kostenquote. Sagst du, bist du entspannt?
Ja. Mir ist wichtig, dass ich ein FTSE habe und kein iShares, ne, ein MSCI All Country World oder ein Spider. Deswegen nehme ich diese leicht erhöhten Kosten auch gern in Kauf, tatsächlich.
Ansonsten, FTSE All World ist im Vergleich zum MSCI World ein bisschen niedriger in den USA gewichtet, 60%. Du gleichst ja zusätzlich noch einen Tick über die europäischen Small Caps aus, aber das ist quasi mit den 5% recht wenig und zusätzlich eben noch mit den Emerging Markets, wo tendenziell jetzt nicht so viel USA drin ist. Man weiß nie, wann die Emerging Markets sind. Also,
ich wollte gerade sagen, ich frage mich ja sowieso, ich meine, USA ist die größte Volkswirtschaft der Welt, dann kommt China und dann kommt Deutschland und dann glaube ich Japan. Warum sind die immer noch Emerging Markets? China zum Beispiel.
Ja, weil es auf der durchschnittlichen Ebene mit den einer Milliarde Menschen dann eben doch noch ein bisschen hinten dran ist. Und es auch noch viele Bereiche gibt, wo China dann eben nicht so fortschrittlich ist.
Ja, Rechtssicherheit auch. Aber wenn wir auf die USA gucken, sind die so rechtssicher noch? Also würde ich auch erstmal zurzeit zumindest ein Fragezeichen dahinter machen.
Ja, und hinter die Aussage, dass sie nicht rechtssicher sind, kann man eigentlich auch ein Ausrufezeichen setzen.
Das auch.
Das ist schwierig. So, was bei Emerging Markets und auch bei der Gewichtung vom FTSE Emerging Markets eben auffällt, China 30%, Taiwan knapp 20%, natürlich insbesondere über Taiwan Semiconductor, die mit 10% im Index gewichtet sind. Ganz oft wird dieses Thema herangetragen und das hörst du wahrscheinlich dann auch oft. Ja, aber was ist denn, wenn China in Taiwan und wenn der Konflikt, was ist deine Antwort darauf?
Ja, schwierige. Ich muss ja erstmal tief Luft holen, so wie jetzt. Wir können ja alle nicht in die Zukunft gucken. Was soll ich machen? Also Tobias, was ist die Antwort darauf? Also wir können alle nicht in die Zukunft gucken und wir wissen auch nicht, was dann passiert. Also was würde sein, wenn China einmarschiert? Ja, dann werden wahrscheinlich viele ihre Anteile verkaufen. Dann wird der Emerging Markets sehr wahrscheinlich einbrechen. Ich denke langfristig, und das sollten eigentlich alle auch. Und deswegen gucke ich tatsächlich, was passiert. Was ist die Alternative, den Emerging Market Anteil komplett runterzufahren, zu verkaufen? Das ist es auch nicht. Also ich bin da tatsächlich so ein bisschen auf der Schiene... Ich warte ab, was in den Märkten insgesamt passiert. Also das, was passiert, passiert. Ich versuche das zu kontrollieren, was ich kontrollieren kann. Das heißt, meine Investmentquote hoch, vielleicht noch ein bisschen anders zu sortieren. Aber ansonsten versuche ich, die Welt möglichst breit abzudecken. Und da gehören für mich die Emerging Markets dazu. Vielleicht noch in einer anderen Gewichtung. Da würde ich ja, kann man drüber diskutieren. Aber ich würde es so stehen lassen oder ich lasse es auch so stehen und gucke es mir an. Und eventuell sogar, auch wenn das vielleicht nicht sehr opportun ist, vielleicht auch als Investment Chance dann nutzen, aber das, da bin ich so ein bisschen zurückhaltend bei solchen Dingen. Aber ich bin tatsächlich eher so vom Marktansatz her. Es passiert, was passiert. Wenn unrechtmäßige Dinge passieren, dann verhalte ich mich dazu. Aber ich glaube, da gibt es auch keine eindeutige Antwort auf diese Frage.
Nee, es gibt, also für mich gibt es da immer nur die Antwort, Risiko ist immer.
Genau, Risiko ist immer und du musst für dich entschieden haben, wie du investieren willst, ob du überhaupt, dann stellt sich ja generell die Frage, ob du überhaupt im Emerging Market investierst, weil eben China in vielen Bereichen ein Unrechtsstaat ist, weil eben kein wirklich rechtlicher Rahmen ist. Die nehmen einfach Unternehmen von der Börse. Also das ist ja auch nicht was für ein Investment jetzt ein positives Kriterium ist. Also da kann man ja generell ein Fragezeichen dahinter machen an Investments in die Emerging Markets. Deswegen ist das, ich streite mich da auch immer so ein bisschen mit mir drin, gerade auch die Überwachungstendenzen in China finde ich sehr bedenklich. Aber noch bin ich breit investiert. Aber es ist absolut richtig, es ist mit Zweifeln und Fragezeichen behaftet.
Wobei man ja, also bei dem Thema fällt mir eben immer wieder auf, dass außenpolitisch China eine relativ klare Haltung hat, und zwar seit 50 Jahren.
Ja, ja.
Und es ist ja auch nicht so, dass der Westen oder die Staaten, die das möglicherweise nicht so gut finden, sich in irgendeiner Form positioniert hätten. Weil in Taiwan gibt es jetzt keine amerikanische, britische, französische, spanische, italienische, deutsche oder sonstige Botschaft. Die Anerkennungsquote von Taiwan auf der diplomatischen Ebene ist, die geht gegen null, weil sich dann auch keiner mit China anlegen will. Also so komplett erstaunen, wenn es irgendwann dazu kommt, kann es eigentlich keinen.
Ja.
Wobei ich immer denke, ich glaube, dass die Chinesen sich da total viel Zeit mit lassen werden.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
Nicht eilig.
Ja. Genau, die sammeln ihre Kräfte, das machen sie schon seit vielen Jahrzehnten, investieren extrem strategisch, stellen sich als Nation extrem strategisch auf. Das ist das, was ich tatsächlich an Europa und auch in Deutschland sehr vermisse, dieses strategische Denken nach vorne. Na, ist ja überall jetzt auch zu lesen, China sichert sich Rohstoffquellen über die ganze Erde, hauptsächlich in Afrika.
Finanzielle, ne? Investments.
Genau.
Herrschaftsansprüche auf.
Genau.
Wir kommen damit total zu einem Thema, worüber ich dich ja auch kennengelernt habe.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Nämlich die Kolumnen in Kapital, und irgendwann ist mir ein Beitrag von dir über den Weg gelaufen, der hat sich mit finanzieller Gewalt beschäftigt. Und den fand ich jetzt mal aus ein paar persönlichen, historischen Hintergründen ganz spannend und habe den dann gelesen. Hab da für mich auch das eine oder andere, für mich ein bisschen überraschend, aber trotzdem dann mitgenommen. Aber vielleicht, wenn wir hier über das Thema Frauen können Finanzen sprechen, lass uns, bevor wir auf das Buch eingehen, mal bei dem Artikel anfangen. Weil ich habe den Eindruck, dass das Thema sehr wenig und auch viel zu wenig in der Öffentlichkeit steht. Von daher hol doch Zuschauer und auch Zuschauerinnen mal bei dem Thema ab, was es bedeutet und wie man sich
gemeinschaftlich, aber auch als betroffene Person möglicherweise aus einer solchen finanziellen Gewalt lösen, befreien, wie auch immer kann.
Hey, das ist ein großes Paket, muss vielleicht zwischendrin mal nochmal nachfragen. Also genau, finanzielle Gewalt oder ökonomische Gewalt ist nichts, worüber wir in der Gesellschaft reden, gar nicht. Es ist auch relativ schlecht bis gar nicht erforscht. Was ist eigentlich finanzielle Gewalt? Ist, wenn du über den ökonomischen Hebel eine abhängige Person, einen abhängigen Menschen von dir abhängig, deinen Willen im Grunde aufzwängst, dominierst, kontrollierst über den ökonomischen Hebel. Was ist das zum Beispiel? Wenn du, also es gibt unfassbar viele Tatbestände, was finanzielle Gewalt überhaupt sein kann. Zum Beispiel ist, wenn du als Ehepaar lebst oder als Paar zusammenlebst und man eine Familie hat, Kinder sind da und ich rede mal von den üblichen Konstellationen, dass die Frau zu Hause ist. Nicht, dass ich das jetzt bevorzuge, aber so ist es ja in den meisten Konstellationen, dass die Mutter sich vor allen Dingen um die Kinder kümmert, vielleicht einen Teilzeitjob hat und der Mann ihr aber verbietet, ein eigenes Konto zu haben. Das ist nichts, was es nicht gibt, auch wenn das sich die meisten nicht vorstellen können, aber das ist zum Beispiel etwas.
Verbietet.
Verbietet, weil wenn du ein eigenes Konto hast, das ist dann häufig so das Wording, das ist ein Vertrauensbruch. Er sieht das, wir müssen nur ein Gemeinschaftskonto haben oder er hat ein Konto, sie hat vielleicht eine Debitcard dazu, aber ein eigenes Konto für sie, das ist ja ein Vertrauensbruch. So kommt das manchmal um die Ecke. Und dann teilt er ihr Geld zu, womit sie auskommen muss, vielleicht noch ein bisschen Taschengeld. Taschengeld ist auch ganz rote Flagge. Taschengeld gibt man Kindern, aber keinen Menschen, die auf Augenhöhe mit einem in einer Beziehung leben. Also finanzielle Gewalt zum Beispiel hauptsächlich in Beziehungen, in Familien, das vielleicht noch dazu gesagt, aber auch institutionelle finanzielle Gewalt gibt es auch. Also das ist so ein Beispiel, dass dir das Konto verboten wird oder dass du keinen Zugriff auf Finanzunterlagen hast, wichtige Finanzunterlagen oder dass dein Partner, dein Mann, dein Ehemann dir nicht offenlegt, was er verdient. Also du gar keine Einkommenssteuer siehst, Abrechnungen siehst, das ist alles keine Ausnahme. Oder dass Väter, die unterhaltsverpflichtet sind für ihre Kinder, keinen Kindesunterhalt zahlen. 75% der unterhaltsverpflichteten Menschen, Eltern, zahlen keinen Kindesunterhalt oder nur angepasst. 50% zahlen gar nicht, 25% nur ab und zu. Nur 25% der unterhaltsverpflichteten Kindesunterhalt zahlen überhaupt Kindesunterhalt. Und das sind meistens Männer. Weniger Frauen, die Kindesunterhalt zahlen müssen, weil die meisten Kinder, wenn Eltern getrennt leben, bei den Frauen tatsächlich leben. Und das ist die vielleicht sogar am meisten verbreitetste finanzielle Gewalt, der Entzug von Kindesunterhalt. Mhm. Manchmal so mit dem Dreh, ja, du gibst das Geld ja nur für dich aus. So, also viele Männer tatsächlich, was ich so erlebe, denken, dass der Kindesunterhalt an die Frau geht, obwohl der ja für die Kinder ist. Und unser Staat ist nicht hinterher, dieses Geld bei den Vätern einzutreiben. Das kannst du mir nicht erzählen, dass 50% der Unterhaltsverpflichteten nicht fähig sind, dieses Geld zu zahlen. Also ich kenne Geschichten, wo sich Architekten mit sehr guten Einkommen, Eigentumswohnungen, neuen Küchen, die sie sich kaufen, keinen Cent Kindesunterhalt zahlen, weil sie sich auf der Bilanz zum Beispiel, ich sag mal, arm rechnen oder einkommensarm rechnen. Und das ist auch sowas, wo, da sind wir dann in der institutionellen finanziellen Gewalt, dass SteuerberaterInnen sowas überhaupt mitmachen, einen Architekten so niedrig rechnen, dass er nur im Selbstbehalt ist und damit keinen Kindesunterhalt zahlen muss. Das dürfte es auch nicht geben. Und es gibt ganz viele andere Tatbestände. Wenn du zum Beispiel, wenn du in der Familie gezwungen wirst, unentgeltlich zum Beispiel die Eltern des Partners zu pflegen, warum solltest du das tun?
Und dir damit Erwerbszeit drauf geht, weil du sie ja nicht am Arbeitsmarkt einsetzen kannst.
Du bekommst dafür kein Geld, du bekommst keine Rentenansprüche, du hast kein Vermögen in der Hand, was du zum Beispiel in Aktien-ETFs investieren könntest, um im Alter dann abgefedert zu sein. Oder finanzielle Gewalt ist auch, wenn ein Partner, Partnerin den anderen zwingt, Bürgschaften zu unterschreiben. Ganz häufig, dass Frauen im Sinne der Liebe, ja, ich tue ihm ja was Gutes, der Mann hat eine Firma, fragt seine Frau oder zwingt sie, unterschreib mal hier blanko Sonst funktioniert das nicht mit unserer Familie und das ist ja nur ganz kurzzeitig. Die Frauen haben kein eigenes Einkommen oder sehr wenig Einkommen Teilzeit. Und dann geht die Firma pleite, die Männer verdünnisieren sich und die Frauen müssen in die private Insolvenz. Kenne ich einige Beispiele, sehr, sehr unschön. Und das ruiniert die Frauen nicht nur finanziell, sondern es ruiniert auch Vertrauen.
Aber die Männer müssten doch dann eigentlich auch in der Privatinsolvenz sein, oder?
Nee, wenn die Bürgschaft ist ja, wenn du die Bürgschaft blanko unterschreibst, dann bürgst du. Also die Frau, eine Frau habe ich, ihre Geschichte kenne ich, die hat sich dann scheiden lassen. Und er ist aus der Scheidung mit minus null, also plus minus null rausgegangen. Und sie hatte die ganzen Schulden seiner Firma auf dem Zettel und musste dann in die Privatinsolvenz. Und das ist auch so ein Punkt, dass vor Gericht, sie also hat die ja gebürgt.
Aber er hat für die Schulden dann nicht gebürgt?
Er hat für die Schulden nicht gebürgt. Er musste die Schulden nicht begleichen. Sie musste die Schulden als Bürger begleichen. Und das sind auch so Dinge. Vor Gericht wurde dann nicht sich der Fall angeguckt und gesagt, es geht aber so hier nicht, sondern sie musste die Schulden alle abbezahlen. Familienanwältinnen können dir da sehr viele Geschichten erzählen.
Aber Entschuldigung, dass ich das so sage, ein bisschen Naivität war da von der Dame dann auch dabei, oder? Also ich will das jetzt nicht verharmlosen, aber wenn ich mir danach die Konstellation, also nach meinem Verständnis müsste das dann so sein, dass beide in die Privatinsolvenz gehen, dann sage ich mal, wenn jemand eine Firma hat, sage ich ja eigentlich, wenn man heiratet, dann macht man eine Gütertrennung. Ja. Damit genau sowas nicht passiert. Und ich habe in meinem Umfeld genau das gehabt. Großer Bauunternehmer, Baumaschinenverleih, ist dann irgendwann die Firma insolvent gegangen und die hatte eine Gütertrennung. Und bei denen war damit alles sauber geregelt. Und sie hatte auch weiterhin vollen Zugriff auf ihre Altersvorsorge und konnte dann quasi dem Mann in der Situation helfen, der in den Jahren davor wahrscheinlich den höheren Anteil zum Lebensunterhalt beigetragen hat. Aber
das ist ja auch sinnvoll. Aber dafür musst du gebildet sein, dafür musst du finanzgebildet sein, dafür musst du sehen, die Gesamtkonstellation sehen und nicht denken, ja, wir lieben uns doch und das wird dann alles schon gut. Nein, du musst rechtliche Pflöcke dann einziehen. Und das machen ja die wenigsten. Und Naivität vorzuwerfen ist verkürzt. Ja, wäre vielleicht der erste Gedanke. Aber wenn Frauen abhängig sind mit Kind, und der Mann droht ihnen, wenn du das nicht unterschreibst, dann verlasse ich dich und dann zahle ich gar kein Geld mehr. Wie willst du dann in Großstädten zum Beispiel eine Wohnung halten, in einem Teilzeitjob, weil du das Kind vor allen Dingen betreust und gar keine Ausgleichszahlen zum Beispiel fließen? Also da wird Druck schon von der Seite ausgeübt und dann ist natürlich, viele Frauen vertrauen auch auf die Loyalität ihrer Partner. Und dann unterschreiben sie es, obwohl mit Sicherheit da hier dass das Gewissen sitzt und sagt, lass es bitte lieber. Und sie machen es trotzdem, weil sie loyal sein möchten, weil sie teilweise sehr heftig unter Druck gesetzt werden. Also ich würde die Verantwortung unbedingt bei den Männern schon sehen, dann in den Konstellationen.
Ich sehe die Verantwortung immer bei beiden. Ich sehe sie nicht exklusiv bei Männern, aber ich sehe sie bei beiden. Und dazu gehört dann aber eben auch, dass ich die Frau gefälligst auch mit dem Thema Geld und auch ihrer persönlichen Altersvorsorge auseinandersetzt.
Auf jeden Fall. Und das ist aber ja genau der Punkt, warum es mein Buch gibt. Weil durch die Sozialisation Frauen, durch die finanzielle Entmündigung der vergangenen Jahrhunderte, die wir ja bis in Deutschland bis in die 70er Jahre hatten, dieses Selbstvertrauen, zumindest die älteren Generationen, die jüngeren Frauen nicht mehr, aber die älteren Generationen, zu denen ich auch gehöre, dieses Selbstvertrauen nicht mitbekommen haben durch die Sozialisation ihrer Mütter und Väter, dass sie dieses Selbstvertrauen in sich führen und die Selbstverständlichkeit, natürlich kümmere ich mich um mein Geld. Natürlich ist es wichtig, dass ich eine eigene Altersvorsorge habe. Natürlich steht mir Vermögen zu. Natürlich kümmere ich mich. Und wenn mein Mann sagt, du Schatzi, wir haben nur ein Konto und du brauchst kein Konto, oder Schatzi, du brauchst doch nicht zu arbeiten oder erwerbstätig zu sein, ich kümmere mich schon alles, dass sie dann für sich eintreten und sagen, nein, ich möchte auch in der Ehe oder wenn Kinder sind, weiter arbeiten, weil das ist für mich zentral, es gehört zu meiner Persönlichkeit und vor allen Dingen, es macht mich finanziell eigenständig. Und dieses Standing für sich so einzutreten, das durften die Frauen ja in den vergangenen Jahrhunderten gar nicht haben. Und das hält sich so unfassbar lang, dieses Verhalten, diese Verhaltensmuster, die wir weitergeben, Stereotype, dass man den Frauen keinen Vorwurf machen kann. Aber jetzt haben sie Möglichkeiten und jetzt machen sie es ja auch. Ganz viele Frauen kommen zu mir, die kommen in die Kurse, die lesen solche Bücher, die fangen an, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen macht mir ja mein Job so viel Spaß, weil ich merke, dass die Frauen wirklich anfangen, für sich einzutreten. Gestern hat mich gerade eine auf der Buchpremiere in Berlin angesprochen, die war bei mir im Vermögenskurs. Und die hat zu mir gesagt, Dani, das war so toll, dass ich bei dir im Kurs war. Sie hat jetzt 2000 Euro mehr Einkommen pro Monat, unter anderem durch den Kurs, weil sie gelernt hat, was eben Finanzen bedeuten, weil sie das Finanzwissen gebunkert hat, weil sie dadurch viel mehr Selbstvertrauen bekommen hat, um auch im Job ganz anders aufzutreten. Also Männer haben tatsächlich einen gewissen, nicht Wissensvorsprung, aber einen Selbstverständlichkeitsanspruch oder ein Selbstverständlichkeitsverhalten, dass sie sagen, natürlich gehört Geld in mein Leben. Also das ist ja gar nicht zu diskutieren. Frauen eher so, ja, ist schön, wenn ich einen Job habe und das reicht dann auch. Also, und das hängt den Frauen tatsächlich an, diese Sozialisierung früherer Jahrhunderte. Selbst bei mir hängt es noch an.
Wie denkst du, also das ist ja, man muss ja immer ein bisschen aufpassen, was für ein Gesamtbild hat man eigentlich? Gibt es dazu Untersuchungen, die da mal ein bisschen in die Tiefe gehen? Ansonsten läuft man ja immer ein bisschen Gefahr, ja, so anekdotische Evidenz, ne? Also nach dem Motto, also ich kenne da auch ein paar Fälle, ja, und ich kenne die Kategorie der sehr selbstständigen Frauen, der sehr partnerschaftlichen Frauen, ja, also auch mit privates Umfeld, Mann ist in den mit 70ern, Frau ist in den 60ern, die haben eine komplett klar geregelte Partnerschaft, auch finanziell, das läuft optimal, waren gemeinsam unternehmerisch tätig. Aber ich kenne eben auch die klassischen SUV-Muttis, wo ich dann sage, naja, also ob das jetzt so der Zweck ist und so sinnvoll ist, dann zu sagen, ich kann die Kinder mit dem und dem Auto abholen bin dann möglicherweise aber auch mal in einer Aussortierungssituation, anders kann man es auch gar nicht sagen. Da ist ja auch, also da habe ich immer den Eindruck, dass es auch auf der Frauenseite schon einen gewissen Teil gibt, der sich in diese Rolle auch gerne hineinbewegt, aber auch ohne das belegen zu können. Also deswegen anekdotische Evidenz und so weiter.
Da bin ich mir nicht so sicher. Also es gibt ja Statistiken darüber, zum Beispiel, wie sich die Erwerbstätigkeit verändert, wenn ein Kind kommt. Das ist im Grunde der Knackpunkt. Paare sind gleichberechtigt, und das zeigen auch verschiedene soziologische Studien, sind gleichberechtigt finanziell und auch vom, wie man miteinander umgeht, solange beide erwerbstätig sind und keine Kinder im Spiel sind. Sobald ein Kind ins Spiel kommt, verschiebt sich das komplett. Männer arbeiten in der Regel einfach erwerbstätig weiter. Frauen setzen vielleicht ein Jahr
ohne
aus.
Ohne Kind ist in der Regel signifikant einfacher.
Das sowieso. Aber von der Art und Weise, wie wir dann als Paar miteinander weiter unsere Erwerbstätigkeit betreiben. Und ganz viele Frauen, also 90%, sogar mehr, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber es ist ein signifikanter Anteil, die natürlich im ersten Jahr aussteigen aus dem Job. Ganz wenige arbeiten Vollzeit weiter, ein paar wenige Teilzeit. Ja. Und dann geht das so nach und nach hoch. Und wenn die Kinder 17, 18 sind, sind immer noch, ich glaube, also mindestens 30% in Teilzeit und 16% gar nicht erwerbstätig. Also du hast 46%, habe ich jetzt richtig, 46%, die Teilzeit sind, und in Teilzeit, die meisten Frauen oder auch Männer können sich da nicht ernähren, zumindest nicht in der Großstadt. Und die anderen sind gar nicht erwerbstätig. Roundabout bisschen mehr als 50% sind dann Vollzeit wieder tätig. Und dadurch verschiebt sich natürlich in der Partnerschaft das finanzielle Gefüge. Und wer mehr Geld hat, die Männer arbeiten, die Väter arbeiten fast konsequent durch Vollzeit.
Nehmen vielleicht mal diese 2 Monate.
Ja, aber das, und dann gehen sie alle auf Urlaub. Also das ist für mich keine jetzt wirklich Elternzeit nehmen. Und dann verschiebt sich das Gefälle. Und das ist nun mal so. Und das ist statistisch bzw. soziologisch auch nachgewiesen. Wer das Geld hat in der Beziehung, hat meistens auch die Hosen an. Außer man hat es wirklich miteinander ausdiskutiert. Das muss nicht so sein, begünstigt aber diese Konstellation, dass die Männer mehrheitlich Vollzeit weiterarbeiten und sich teilweise auch weigern, in Teilzeit zu gehen, Gründe vorschieben, die man wissenschaftlich nicht untermauern kann. Und einer muss sich ums Kind kümmern. Und da sitzen die Frauen dann tatsächlich am schlechteren Hebel. Ne? Und dann wirken natürlich auch, die Gesellschaft wirkt doch auch unfassbar auf uns. Du bist Vater?
Bin nicht.
Fragezeichen, bist du nicht?
Nein.
Alle die
Ich bin Väter quasi in dieser angenehmsten Kernsituation.
Also alle Eltern, also die Frauen wissen das alle. Wenn du erwerbstätig bist und gehst auf Geschäftsreise, kriegst du mit Sicherheit von deinem Umfeld den Satz reingedrückt. Ja, und was machen die Kinder in der Zeit? Kriegen das Väter? Sehr wahrscheinlich nicht. Mhm. Und das sind eben noch diese Stereotype, auch in der öffentlichen Debatte. Guckst du doch an. Wenn es um Kita-Plätze geht, geht es immer, wie können die Frauen das mit vereinbaren? Ich höre da nie Väter, als ob es keine Väter gäbe. Und das ist genau diese Situation, in der wir stecken. Die Frauen kommen da nicht raus, weil die Männer, und ich muss es mal so knallhart sagen, weil viele Väter nicht bereit sind, ihren Anteil an der Care- und Fürsorgearbeit zu leisten und auch der Hausarbeit. Frauen arbeiten, glaube ich, 2 Stunden mehr am Haushalt und für die Kinderbetreuung als die Männer.
Also ich kenne auch ein paar Männer, die sich gerade in der Kindeserziehung sehr, sehr stark einbringen.
Ja,
was mir dann auffällt, ist eben, das geht in die gleiche Richtung, dass das bei Männern eben nicht der Selbstverständlichkeit empfunden wurde, sondern dass dann nennen wir es mal, die Komplimentquote signifikant höher ist, als sie bei Frauen in irgendeiner Form wäre. Aber was mich bei dem Thema vor allen Dingen interessieren würde, ist auch, ich weiß nicht, ob dazu was im Buch steht, ob du da was parat hast, vielleicht auch so eine Daumenregel. Aber genau dieser Part, Kind kommt, gehen wir mal mental nur die ersten 10 Jahre durch und sagen, okay, Frau bleibt jetzt von mir aus mal Kernmodell erstes Jahr zu Hause, fängt danach wieder 50%, ich weiß gar nicht, ob das realistisch ist, ich will auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich mich da total gut auskenne. Aber sagen wir mal, die fängt mit 50% an. Und wenn das Kind 10 Jahre alt ist, irgendwann auf der Strecke gelingt es ihr wieder auf Vollzeit zu gehen, irgendwann auf dem Weg vielleicht auf 75%. Aber dennoch, wenn wir jetzt mal nur einfach mal darüber nachdenken, habe ich ja ein Jahr aus meiner Erwerbsbiografie raus und ich bin danach 9 Jahre jetzt mal in dem Modell auf 50%. Genau. Und das verändert ja Dinge, das verändert Karrierechancen.
Absolut.
Zumindest ganz lange Zeit. Ich glaube, dass sich das gerade reduziert. Also das ist für die Frauen, die jetzt Kinder bekommen, dass es diesen Chancennachteil nicht mehr zwingend gibt, glaube ich, aber ist auch anekdotische Evidenz. Aber wie kann man in einer Partnerschaft diese Thematik des Mindereinkommens, der Minderrentenpunkte, weiß ich gar nicht, da hat jetzt ja die CSU irgendwas eingebracht, was dann wahrscheinlich für die Frauen zumindest doch sinnvoll ist. Aber wie kann man vor allen Dingen auch damit umgehen, dass die Aufstiegschancen ja im Grunde genommen stark reduziert werden? Ja,
total.
Wie ist dein Ratschlag oder gibt es da eine Basislösung, die du rausträgst, wie man mit diesem finanziellen Nachteil, der ja auch schwer zu beziffern ist, selbst bei einer Beamtenkarriere ist der gar nicht so ohne weiteres zu beziffern. Man muss ja auch dazu sagen, nicht jeder wird befördert. Also in der Theorie werden immer alle befördert, aber in der Praxis ist es ja nicht so. Wie geht man damit um?
Also für mich wäre der erste Punkt, dass ein Paar sich wirklich überlegt, wie organisieren wir eigentlich unsere Elternschaft zusammen? Und nicht, dass nur einer vor allen Dingen die Elternschaft trägt, meistens die Frauen, und die Männer weniger. Weil nur Geld macht kein Popo sauber und kocht auch nicht.
100%, also, aber lass uns trotzdem mal in dem Modell bleiben. Also der Mann verdient jetzt einfach, warum auch immer. Warum auch immer. Er verdient, er bekommt. Er bekommt jeden Monat deutlich mehr als seine Partnerin.
Also bleiben wir.
Und die Partnerin bleibt das erste Jahr zu Hause und ist danach die ersten 5 Jahre nur auf 50% und wird in welchem Job sie da auch immer macht, in einem größeren Teil wahrscheinlich schlechtere Karrierechancen haben.
Die Karrierechancen kann man meiner Meinung nach nicht ausgleichen und genau das ist ja der Punkt. Weil du gerade in dem Alter, das ist ja so um die 30, zwischen 30 und 40, das sind genau die Zeiten, wo Menschen die nächsten Karrierestufe erreichen. Und wenn du Teilzeit bist, erreichst du die in der Regel nicht. Das heißt, diese Karrierestufen kannst du finanziell tatsächlich auch nicht kompensieren, Weil wie soll das gehen?
Ich dachte, das war ja total elegant von mir, dass ich dich das frage.
Das geht ja so nicht, weil du müsst, also bei Karrierestufe ist ja ein anderes Verantwortungsumfeld und so weiter. Das kann man nicht kompensieren. Was ich wichtig finde oder was ich gut finden würde, was man machen kann, ist, dass eben beide Einkommen auf ein Konto gehen und jeder von diesem Konto wird die Familie versorgt und davon werden auch beidseitig jeder in eigenen Depots Altersvorsorgen aufgebaut und jeder bekommt, was weiß ich, einen bestimmten Betrag auf das eigene Konto. Ich bin ein großer Fan.
Von dem wir nicht sagen Taschengeld.
Von dem wir auf keinen Fall sagen Taschengeld, sondern jeder bekommt den gleichen Anteil, was weiß ich, 10% oder 20% vom Familieneinkommen, so würde ich das bezeichnen. Und damit kann dann jeder machen, was er oder sie will. Hobbys nachgehen oder andere Dinge machen. Also wirklich, wo man eigenes Geld hat mit eigenen Rücklagen. Dann kann man zumindest die finanziellen Nachteile ausgleichen. Und die entgangenen Entgeltpunkte bei der gesetzlichen Rente, die würde ich tatsächlich zusätzlich aus dem Familieneinkommen kompensieren, indem einfach noch ein Tacken mehr investiert wird. Und man kann natürlich auch in die Rentenversicherung freiwillig einzahlen. Roundabout 8.000 Euro im Jahr. Aber wenn du angestellt bist, kannst du das nicht machen. Also das kannst du nur machen, wenn du komplett Familienmanagerin bist zum Beispiel. Dann geht das. Aber wenn du angestellt bist, kannst du die Entgeltpunkte nicht erhöhen. Deswegen würde ich tatsächlich...
Ich könnte einzahlen beispielsweise als Selbstständiger.
Als Selbstständiger könntest du einzahlen. Also wenn die Frau selbstständig ist...
Das Letzte, was ich in meinem Leben machen werde, ist in die gesetzliche Rentenversicherung. Das Letzte.
Das wäre aber eine Möglichkeit, muss man aber ja nicht machen. Aber ich würde tatsächlich diesen Anteil zusätzlich investieren, mehr für die Frau. Das ist ein Modell. Das andere Modell, wenn beide gerne ihre eigenen Konten behalten möchten, komplett, dass der Einkommensnachteil komplett ausgeglichen wird.
Ich wollte gerade sagen, weil es muss ja irgendwas geben, der Einkommensnachteil wird komplett vom Mann
getragen.
Ausgeglichen.
Wenn er sehr viel verdient, also ich finde, wenn das Einkommen anderthalbfach ist, dann sollte er den Einkommensverlust netto komplett ausgleichen, sodass beide ein ähnlich hohes Einkommen haben. Und da würde ich auch nicht lange rumdiskutieren. Was man natürlich auch machen kann, man kann sagen, die Differenz wird hälftig geteilt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber die entgangenen Entgeltpunkte in der gesetzlichen Rente, die müssen zusätzlich kompensiert werden. Und da würde ich auch drauf bestehen, denn das ist wirklich relevant. Mhm.
So, jetzt sind wir beim Bestehen. Und jetzt ist es ja, du hast es ja selber gesagt, im Rahmen von finanzieller Gewalt, gibt es ja in so einer Situation dann eine Person, die quasi verhaltensunterlegen ist. Oder Verhandlung, nee. Die verhandlungsunterlegen ist.
Ja, genau.
Wie führe ich denn so eine Verhandlung?
Naja, indem du zuerst das Problem erkennst. Obwohl wir müssen unterscheiden zwischen wirklich einer finanziellen Gewaltsituation und einer ganz normalen Partnerschaftssituation, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, denn nur weil...
Eine finanzielle Gewaltsituation, die kann ja, also das, da denkt man sich manchmal in einer Beziehung, und das dachte ich ja auch, wir haben das eigentlich fair geregelt, und dann lese ich den Artikel, an der Stelle nicht so. Das war der Punkt, wo ich ja auch in Stuttgart dann auch entsprechend auf dich zugekommen bin und dir gesagt habe, sie kennt dich nicht, aber sie verdankt dem Artikel eine ganze Menge. Also, ja, das ist dann einfach, also, weil ich Dinge verändert habe.
Ja, das ist
gut. So. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die in finaler Konsequenz dann hundertprozentig fair sind und die vor deinem Auge, vor deinem kritischen Auge dann möglicherweise Bestand hätten. Aber man kann ja Dinge ändern. Trotzdem ist es so, du sagst ja, das muss eingefordert werden. So, einfordern ist jetzt so eine Geschichte, wo ich dann immer wieder sage, das ist ja nicht so leicht.
Genau, es ist nicht so leicht. Das Erste ist, dass du dir das erstmal eingestehst, das erstmal erkennst, deine Situation, wo du stehst. Und dann würde ich versuchen, einen Termin mit meinem Mann zu machen, in einem schönen Lokal oder an unserem Lieblingsplatz. Sagen, du, ich möchte mit dir was besprechen, das ist mir wichtig. Und dann tatsächlich von der emotionalen Seite zuerst ankommen. Also zu sagen, zum Beispiel, ich habe meinen Job reduziert, ich verdiene deutlich weniger als du, meine Entgeltpunkte sind weniger, ich fühle mich damit nicht gut. Ich finde, das ist nicht wirklich fair. Wir sind beide Eltern und ich habe das Gefühl, also mal in die Tüte gesprochen, dass es vor allen Dingen auf meine Schultern lastet und meine Altersvorsorge leidet, ich weniger Ressourcen zur Verfügung habe und bei dir es einfach so weiterläuft. Und wenn Männer verbunden sind mit ihren Frauen, wird ihnen das sofort klar werden, weil wenn sie es rumdrehen, wenn sie die Positionen tauschen und diesen Perspektivwechsel, empfehle ich wirklich jedem Paar, allen Paaren, sich mal in die Fußstapfen des anderen zu setzen. Wenn du als Mann jetzt Teilzeit arbeitest und dich vor allen Dingen mit um die Kinder kümmerst, deutlich weniger verdienst, also wirklich finanziell wirklich schlechter dastehst, was das mit dir auch macht, emotional, das ist nicht schön und das ist auch nicht positiv für eine Beziehung. Und wenn das funktioniert, also wenn dieses emotionale Gespräch funktioniert, wenn der Mann andocken kann, sagen, ja, das stimmt, das ist eigentlich nicht okay, dann kann man sagen, lass uns doch im nächsten Schritt mal die Zahlen sprechen lassen und dann wirklich auch mal entweder die Einkommenseinbuße nehmen oder mal gucken, wie viel arbeitest du wirklich für die Familie, das bepreisen mit Mindestlohn oder mit deinem Durchschnittslohn und dann heißt, da kommt deine Summe raus. Da reden wir von mehreren tausend Euro pro Monat. Und wenn man das mal auf den Tisch packt, dann wird auch deine Leistung sichtbar. Und das ist eine sehr gute Grundlage, auch zu verhandeln. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer sehr gut auf Zahlen reagieren. Okay. Und dann sehen sie es auch. Dann sehen sie auch den Wert. Und das ist wirklich sehr wertvoll auch, das auf den Tisch zu packen.
So, jetzt mal anekdotische Evidenz. Hast du den Eindruck, dass diese Verhandlungsfähigkeiten bei einem wirklich signifikanten Prozentsatz der Frauen vorhanden ist? Ich sage nicht, dass sie nicht erwerbbar, also dass man sich das nicht aneignen kann.
Ja.
Aber mein subjektives Gefühl signalisiert mir, dass der größere Teil der Frauen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, so eine Gespräche mit dem emotionalen Aufbau, aber das ist ja nicht komplett emotionalisiert, das ist ja relativ faktenbasiert, nicht führen können, will ich nicht sagen, aber nur sehr, sehr selten in der Lage sind zu führen.
Ja, und da sind wir wieder bei der Sozialisierung, weil es ihnen von ihren Eltern, Großeltern nicht mitgegeben worden ist, dass ihre Arbeit, dass sie wertvoll sind. Ich bin zum Beispiel noch damit aufgewachsen, dass mein Bruder wertvoller ist als ich. Ich war die Kleine, ich musste ihm gehorchen. Meine Oma hat immer gesagt, du musst doch deinem Bruder gehorchen. Wieso soll ich meinem Bruder gehorchen? Weil er eben ein Junge ist. Und dieses Selbstverständnis dann eben für sich einzutreten, das ist genau das, was ich ja am Anfang gesagt habe, das haben viele Frauen eben noch nicht gelernt. Aber man kann es ja auch mal rumdrehen. Die Männer merken ja auch, sie verdienen ja deutlich mehr als ihre Frauen. Sie engagieren sich nicht so als Väter, auch wenn sie glauben, vielleicht sie engagieren sich super als Väter. Viel bleibt ja an den Frauen häufig hängen. Dass sie auch das Gespräch suchen, dass sie sagen, du hör mal zu, irgendwie, das ist auch nicht richtig. Du verdienst hier wenig und ich gebe dir eigentlich nichts ab. Lass uns mal zusammensetzen. Irgendwie ist das auch nicht richtig.
Man könnte es ja auch umdrehen. In dem Kanal haben wir ja, sagen wir mal, mehr als 80% Männeranteil. Was sind denn so deine Anregungen in Richtung der männlichen Echtgeld-TV-Zuschauer, die sich vielleicht mal auf dem Gebiet prüfen wollen? Ein Tipp von mir wäre, ist den Artikel zu lesen, den wir euch in den Kommentaren natürlich verlinkt haben. Geht da einfach mal durch. Also vielleicht entdeckt ihr das eine oder das andere für euch. Aber was sind deine Ratschläge, dazu sagen, ich will das zumindest mal prüfen, ob ich da zustimmen kann oder ob ich sage, ist so alles Kokolores, was die Dani da schreibt, dusseliges Zeug, keine Ahnung.
Meistens geht es ja um Väter, um Vaterschaft, zu gucken, wie bringe ich mich eigentlich in die Vaterschaft ein? Wirklich mit meinen Gefühlen, mit meiner Zeit, vor allen Dingen auch mit meiner Zeit. Und dann,
mit dem Sportverein,
genau,
mit dem Wochenenddienst, der dann...
zum Beispiel, also wie im Alltag, was nehme ich alles an Vaterschaft auf mich? Wäsche waschen, organisieren für die Kinder, in die Kita bringen, etc. pp. Also alles dieses Organisatorische drumherum, was mache ich da eigentlich? Und wenn ich merke, oh, ich mache da eigentlich gar nicht so viel, so im Vergleich zu meiner Frau, der Mutter, ich arbeite dafür mehr und treffe mich eben mit meinen Spätzeln, während sie dann mit den Kitties auf den Spielplatz fährt. Und dann zu gucken, okay, ich kann ja tatsächlich nur so viel Geld verdienen und in meinem Job aufsteigen, Karriere machen, weil sie mir den Rücken frei hält. Was gebe ich ihr denn dafür? Was gebe ich ihr wirklich dafür, für das, dass sie mir derart den Rücken frei hält? Und dann mal überlegen, wie war eigentlich die Situation vor den Kindern und wie ist sie danach? Und da werden die Lücken ja groß sein. Und dann auch zu überlegen, gebe ich ihr jetzt ein Taschengeld? Glaube ich, wenn ich in diesen...
Du hast Taschengeld gesagt, möchte ich an dieser Stelle nur sagen.
In diesem Prozess, ja, ja. In diesem Prozess, ja eben Taschengeld in Anführungsstrichen. Wenn die Männer dann in diesem Prozess feststellen, nee, das ist aber jetzt mein Geld. Das ist schon ein Zeichen davon, dass sie sich in einer dominanten Position befinden, zur Frau. Dass sie nicht mehr von einer gleichberechtigten Partnerschaft ausgehen. Wenn sie irgendwo in sich das Gefühl entdecken, das ist ja mein Geld. Da würde ich mit mir mal in Klausur gehen und sagen, wenn du Familie bist, wenn du Familie hast, was ist Familie für dich? Was ist Familie für dich? Was sind deine Kinder für dich? Was bedeuten dir deine Frau? Und dann reflektierst du bitte nochmal, es ist mein Geld. Dann bedeutet dir deine Familie nicht viel. Das ist tatsächlich eine emotionale Arbeit, die ich wirklich den Männern ans Herz lege. Eine emotionale Arbeit, wenn ihr mit euren Frauen auf Augenhöhe leben wollt, liebevoll, gleichberechtigt, dann gehört das dazu, auch die Ressource Geld zu teilen. Zeit zu teilen, Körper zu teilen, Emotionen zu teilen, das gehört alles dazu. Und nicht nur Geld zu teilen. Und wenn, Geld aber dann auch ordentlich zu teilen, als Familieneinkommen, als unseres. Und nicht zu denken, es ist ja doch mein Einkommen.
Wenn ihr dazu Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt die in die Kommentare. Ich werde dann mal schauen, wann und wie ich ein Follow-up mit Dani hinkriege, wo wir die Fragestellung auch hinbekommen. Mir ist vollkommen klar, dass es, ich habe anekdotische Evidenz schon ein paar Mal jetzt in dem Video, in dem Podcast gesagt, dass jeder da Geschichten kennt. Wir haben in den unmittelbaren Vorbereitungstagen auf diese Sendung hatten wir auch eine Situation, wo ich in irgendeinem Gespräch gesagt habe, nach dem Motto, wir reden hier über finanzielle Gewalt und der Mann dann sagte, ja, über finanzielle Gewalt. Also da könnte ich im Rahmen meiner Scheidung aber auch gerade eine ganze Menge drüber erzählen, wie ich finanziell gewaltig angepackt werde. Also ist mir alles bekannt. Ich kenne die Bandbreite von dem Thema. Aber abgesehen von, und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass zwei Frauen als diese Bemerkung viel lauter gelacht haben als ich. Lasst gerne mal einen Kommentar, einen Hinweis, eine Fragestellung da, was euch zu dem Thema einfällt, worauf ihr vielleicht eine Antwort haben würdet. Und dann gucken wir, dass wir nochmal in Follow-up gehen. Aber jetzt sagst du ja, also ich sag's auch, natürlich können Frauen das Thema
finanzieren. Natürlich, da gibt es gar keine. Aber es ist ein Mutmacher auch an alle Frauen.
Ich sag trotzdem mal wieder noch mal Sternchen, ja? Dran, Männer auch.
Und Männer also auch, genau.
Alle können Finanzen.
Ja.
Du sagst, so gestaltest du mit Geld dein Leben. Das Ganze ist unterteilt in 7 Hauptkapitel, die das Ganze eigentlich sehr, sehr schön strukturieren und quasi so einen Leitfaden mit an die Hand geben. Also im Grunde genommen sagst du auch schon mal, 22 Euro reichen aus. Man muss keinen Kurs bei irgendeiner Pfennigfuchserin machen oder zu irgendeinem Michael gehen und da 5.000 oder 6.000 Euro ausgeben. Das muss man nicht machen. Man kann dieses Buch, man kann auch das ein oder andere Buch kaufen und dann sich mal aufschauen. Man kann natürlich auch Echtgeld TV schauen, nur mal am Rande. Aber wenn man das gelesen hat, ja, dann schaut sich Echtgeld TV wahrscheinlich noch besser. Was ist für dich das wichtigste Kapitel? Du fängst ja an, mehr davon, du darfst Geld gut finden, bau dir dein Finanzfundament. Was ist so das, wo du sagst, an der Stelle, in diesem Kapitel, merkst du eigentlich immer wieder, da geht am meisten schief? Und ich meine, wenn ich die Frage stelle, beantworte ich sie fast schon ein Stück selber. Aber wahrscheinlich fängt es ganz am Anfang an.
Genau. Es fängt ganz am Anfang an, deine Geldbeziehung. Also wie bist du mit Geld sozialisiert? Was denkst du über Geld? Weil dann sind wir nämlich auch ganz schnell bei dem, was denke ich über mich? Und Geld, wenn wir über Geld sprechen, sprechen wir immer über uns. Und das ist etwas, was wir so im Alltag nicht leben oder wo wir auch selber nicht drüber sprechen, auf Partys oder so. Das ist ja auch ein Punkt. Wir reden viel zu wenig über Geld. Wir tabuisieren das. Wenn wir uns zum ersten Date treffen, da ist Geld steht immer irgendwie im Raum und wir thematisieren es aber nicht positiv und sagen zum Beispiel, wie stehst du da eigentlich dazu, wenn ich dich einlade? Ich würde dich gern einladen. Ist das in Ordnung für dich oder nein? Warum? Lass uns mal darüber sprechen. Und wenn wir über Geld sprechen, sprechen wir immer über unsere Wünsche, Bedürfnisse, Beziehungen. Und dann kommt unsere Erziehung ins Spiel, also unsere Herkunftsfamilien, unser sozialer Status, also wo wir herkommen, kommt auf das Tablett. Und das verhandeln wir im Grunde nicht. Wenn wir über Geld reden, verhandeln wir immer unsere Identität. Und das ist unsere Gesellschaft nicht, also nicht verbreitet, darüber zu sprechen. Wir müssen uns so mit Glaubenssätzen aus rumschlagen, wie Geld verdirbt den Charakter. Also das stimmt ja nicht. Geld zeigt den Charakter. Oder dass man eben nicht über Geld spricht, dass es ein Tabu ist. Weil Geld hat man. Na, man spricht nicht über Geld, Geld hat man.
Ich lese deswegen, weil also an der Stelle muss ich einfach selber an meinen Vater denken, weil der hat irgendwann mal gesagt, es gibt ja diesen Sinnspruch, bei Geld hört die Freundschaft auf.
Ja.
Und er sagt dazu eigentlich immer, nee, bei Geld fängt die Freundschaft an.
So ist es. Genau so ist es. Genau das ist es. Und darüber reden wir viel zu wenig. Wir tauschen uns viel zu wenig darüber aus. Hey, wie sind eigentlich deine Eltern mit Geld umgegangen? Hattest du negative Erfahrungen mit Geld?
Sagen wir mal so, es gibt Entwicklungen in diesem Bereich.
Es gibt sehr viele Entwicklungen in diesem Bereich. Und das ist wirklich gut. Weil wenn wir uns tatsächlich mit unserer Geldsozialisation, so heißt es ja, monetäre Sozialisation, auseinandersetzen, dann kommen wir viel mehr zu dem, was wir sind, wer wir sind, wer wir sein wollen. Und dann auch auf den Punkt, brauche ich jetzt so einen Sportwagen? Brauche ich jetzt die fünfte Uhr? Brauche ich jetzt so einen Computer? Was will ich eigentlich vom Leben? Das stellen sich Männer eher als Frauen, weil sie das eben so gelernt haben. Du ernährst meine Familie, die Frauen haben eher gelernt, ne, durch die Gesetzeslage. Du kümmerst dich mal um die Kinder. Nein, guck auf dich, was du möchtest im Leben. Reflektier mal, wie du über Geld denkst und dann besprich das mit deinem Partner. Besprecht mal gegenseitig, wie seid ihr eigentlich mit Geld sozialisiert? An was erinnerst du dich, positiv oder negativ? Viele erzählen, dass ihre Eltern verschuldet waren. Das macht doch was mit den Kindern. Wie Eltern über Geld reden, wie Partnerschaften, Mutter, Vater Geld verhandelt haben, meistens gar nicht vor den Kindern. Es wurde gar nicht über Geld gesprochen. Ganz viele meiner Klientinnen erzählen, dass Geld ein komplettes Tabu war zu Hause. Die wussten nicht, was die Eltern verdienen. Und es ist auch heute noch so, dass viele Kinder gar nicht wissen, was ihre Eltern verdienen. Das weicht langsam auf. Es wird langsam selbstverständlicher, über Geld zu sprechen. Aber wenn ich zum Beispiel auf Partys stehe und ich frage dann ja auch offensiv, was verdienst du? Ganz schwieriges Thema. Also, dass man wirklich mehr auf den Tisch packt, wie investierst du, was machst du für deine Altersvorsorge? Dann kriege ich ganz häufig den Punkt auch, ja, Geld ist doch nicht so wichtig. Ja, wenn Geld nicht wichtig ist, dann gib es mir, sag ich dann immer in solchen Situationen. Also wir haben, uns hängen ja ganz viel Unfug im Kopf. Verknüpft an Geld, hat alles historische Gründe. Und das, der Einstieg, die eigene Geldbeziehung zu entdecken, zu reflektieren, ist so wertvoll für Männer und für Frauen.
Wir haben jetzt im Rahmen von dem finanziellen Gewaltteil ja auch über dieses Thema, dass man mit seinem Partner oder in umgekehrten Verläufen auch mit seiner Partnerin über das Thema Ausgleich sprechen muss. Ist im Buch was enthalten, wo dazu so ein paar Handlungsanweisungen gegeben werden?
Es ist im Buch enthalten, in dem Partnerschaftsteil, in der Romantikfalle. Und es gibt dazu auch noch ein Starterkit. Also es ist ein QR-Code auch im Buch drin, wo man sich noch ein Starterkit abholen kann bei mir auf der Website zum Buch. Und da habe ich noch mal ein paar Ausgleichsvarianten entwickelt und rechne die auch vor. Also es ist natürlich eine Paarentscheidung. Und deswegen kann man nicht so eine Blaupause geben. Man kann nur so Best Practice Ideen geben. Und ich möchte dann unbedingt Paare ermuntern, das miteinander zu besprechen. Aber das ist eben genau der Punkt. Besprechen, verhandeln. Wir verhandeln über Geld so ein bisschen wie in einem geschäftlichen Teil. Das hat nichts mit Liebe zu tun, das hat mit Eigenfürsorge zu tun. Und die verhandeln wir ein bisschen geschäftlich. Und das ist auch völlig richtig so. Und da sollten wir wirklich auch die Romantik draußen lassen. Wenn jemand die Romantikkarte zieht, dann geht es um Dominanz. Ganz klar. Deswegen partnerschaftlich verhandeln, reden und auf Ausgleiche bedacht sein für beide Seiten.
Schönes Schlusswort, finde ich, an der Stelle. Das war Dani Partum mit dem Buch Frauen können Finanzen und noch ein paar Sachen mehr im Rahmen von 7+3. Lasst uns gerne eure Fragen, eure Hinweise, eure Likes. Und wenn es euch überhaupt nicht gefallen hat, immer auch dran denken, der Daumen nach unten ist auch gut für den Algo. Also gerne den Daumen nach unten, schadet auch nicht. Das ist alles okay. Und ansonsten freue ich mich darauf, wenn ich in den Kommentaren von euch lese, wenn wir was für ein Follow-up fertig haben und uns dann wiedersehen. Danke für den Besuch und an euch. Bleibt gesund, investiert und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss aus Berlin.